Zwischen Poesie und Wahnsinn. Mein Leben, das war schon immer voller Ideen. Und ja, ich setze sie jedes Mal um, muss nie lange überlegen. Denn fängt der Gedanke einmal im Kopf an, baue ich ihn aus. Schnell nimmt er so Form an. Dann setze ich mich hin, arbeite daran, fang ganz klein an, überlege mir, was brauche ich hier, was brauche ich dann. Nehme den Stift, mal den Gedanken an die Wand, bring die Idee zu Papier, fange zu fragen an, stell die Fragen nur mir. Dann kommen die Antworten dran. Und wenn ich dabei lächle, nicke, wenn es klopft, in der Brust ganz laut pocht, ja, dann mache ich weiter. Denke weiter, immer weiter. Lauf dafür. Ich laufe, bleibe nicht stehen. Denn am Ende, das weiß ich, das weiß jeder, wenn du's willst, wird's schon gehen. Das ist keine Magie, nein. Von wegen. Die Belohnung, die kommt am Ende. Durch Ehrgeiz, einem Willen und purer Disziplin. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast und es ist schön, dass du wieder zuhörst. Wisst ihr, mein Freundes- und Arbeitsumfeld schreit ja quasi Sport und es ist irgendwie voll mit Triathleten. Bisher bin ich allerdings noch drumherum gekommen, auch mal einen zu absolvieren, denn ich würde ja schon mal gern wissen, wie sich das Ganze anfühlt. Sag mal, Alex, wie ist es eigentlich, einen langen Distanz-Triathlon auf Hawaii zu finishen?
Sehr, sehr heiß, sehr, sehr befreiend und erlösend, und aber auch sehr, sehr ja, erfüllend und fühlt sich so ein bisschen wie das sehr schöne Ende einer langen Reise an.
Oh, das hört sich, ey, das ist ja schon das pure Poesie, die am Ende kommt.
Ja, wirklich. Wir machen jetzt einen Punkt. Das war der Podcast für heute.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das war cool. Ey, Alex, vielen Dank, dass du hier bist. Willst du dich einmal kurz vorstellen? Welcher Alex sitzt denn da?
Ich bin Alex Siegmund, bin Triathlet, das haben jetzt die meisten wahrscheinlich schon rausgehört. Mach Langdistanz-Triathlon oder hab Langdistanz-Triathlon gemacht. Und bin einer der Gründer von In Silence, Marke, die auch im Sport aktiv ist. Ja, verbringe damit so meine Tage.
Wie bist du zum Triathlon gekommen?
Das ist jetzt also so 8, 9 Jahre her, würde ich sagen. Ich war eigentlich schon immer Leistungssportler. Also habe ganz früh angefangen mit Sport und wollte das auch immer irgendwie mit einem hohen Anspruch machen, und habe Tennis, Fußball und Hockey gespielt und habe dann immer eins nach dem anderen aufgehört, weil es dann in der Kombination zu viel wurde und wollte eigentlich im Tennis Gas geben und dann war das aber gerade so zur Abi-Zeit, da habe ich mir meine linke Hand verletzt und musste dann irgendwie die komplette Technik umstellen und so und bin dann da ja, so 2, 3, 4 Jahre meinen Ansprüchen hinterher gelaufen und das hat irgendwie nicht mehr so richtig Bock gemacht, weil halt durch diese Verletzung einfach es hat sich halt so angefühlt, als wenn man sein ganzes Leben lang vorwärts läuft und auf einmal sollst du einen Marathon rückwärts laufen und natürlich bist du da nicht ganz so schnell und es sind Leute vor dir, die würdest du eigentlich locker hinter dir lassen. Und dann habe ich so einen Neuanfang gesucht oder was, wo ich mal wieder besser werden kann, weil das andere, da wurde ich halt immer gerade eher schlechter. Und mir hat Laufen immer Spaß gemacht, selbst als Fußballspieler. Das ist ja, Laufen ist ja verpönt und nicht so geliebt. Da sind ja 2 Runden Einlaufen schon zu viel vorm Training. Mir hat das eigentlich immer Bock gemacht. Ich hatte auch ein Rennrad noch zu Hause, weil mein ehemaliger Tennistrainer großer Rennrad- und Lance Armstrong-Fan im Speziellen war. Damals durfte man das noch sein. Ja. Und ja, dann hat nur noch Schwimmen gefehlt und durch diesen Triathlon, den es hier in Hamburg gibt, den Hamburg Wassertriathlon oder World Triathlon, wie auch immer er heißt, war dieses Thema immer schon präsent. Und das war so die Möglichkeit, weil ich am Anfang wirklich nicht schwimmen konnte. Ich bin immer 25 Meter gekrault und brauchte dann erstmal eine längere Pause, um wieder Luft zu bekommen. Und das war so, okay, das kannst du gar nicht, hier kannst du besser werden, let's do it. Und dann ging das da los.
Das fühlt, glaube ich, jeder mit dem Schwimmen. Also das ist auch schon, ich glaube, das hält noch so viele vom Schwimmen ab, dass du einfach, also du musst ja nicht nur 5 Meter schwimmen, du musst ja nicht nur 2 Meter schwimmen, du musst ja da eine ganze, also warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Es gibt ja unterschiedliche, aber diese längere Distanz in 1,3 Kilometer, shit, jetzt bin ich raus.
Oh, jetzt bist du raus. Also die Langdistanz, die du angesprochen hast, sind 3,8.
3,8, ach du Scheiße,
Und es
1,3.
geht, im Prinzip geht's los. Also normalerweise startet man ja nicht mit einer Langdistanz, um zu
Nee.
reden, sondern mit einer Sprintdistanz oder Jedermanndistanz. Und da schwimmt man 500 oder 750 Meter. Was aber auch lang ist, wenn du natürlich nach 25 Metern schon eine Pause brauchst. Das Problem beim Schwimmen ist einfach, du hast den Kopf unter Wasser und kriegst keine Luft. Also du musst erstmal diese Atmung hinbekommen. Und bis dahin fühlt sich, also bis du diese Atmung kannst, fühlt es sich auch gar nicht nach Sport an, weil es fühlt sich ja nicht nach Sport an, 25 Meter ums Überleben zu kämpfen, 2 Minuten Pause zu machen und das Ganze dann wieder und dann war man eine Stunde im Wasser und ist irgendwie 10 Bahnen gekrault. Also das fühlt sich einfach nicht gut an und nicht richtig an. Das ist ja beim Radfahren und beim Laufen ganz anders. Also da ist so diese Überlebensvoraussetzung, Luft bekommen, ist da ja nicht das Thema.
Nee, das
Da geht es
stimmt.
halt damit los, du läufst vielleicht am Anfang 1 Kilometer und dann kannst du mal 2 und 3 und baust es halt so langsam auf. Das ist aber viel natürlicher und geht viel schneller als dieses Schwimmen. Von daher ist das für die meisten, die das nicht von Pike auf gelernt haben, ist das immer schon die ungeliebte
Definitiv,
Disziplin.
das auf jeden Fall. Ich hatte, ich habe meinen Kollegen gehabt und der hatte mir dann einen Poolboy empfohlen und ich dachte, keine Ahnung, was da ist. Ich habe mir dann so eine schöne Schwimmbadehose geholt, also eine engere, habe mir eine Brille geholt und dann diesen Poolboy und war dann im Wasser und habe mich einfach so unwohl gefühlt, weil es einfach eine Bewegung war, die ich, also du musst ja auf eine Bewegung hinarbeiten. Natürlich kannst du Brust schwimmen, glaube ich, aber damit bringst du halt nicht viel. Und das glaube ich auch vielleicht anstrengender Techniken beachten und dieses Atmen, Kopf nach rechts hoch. Und ich bin immer so faszinierend, wenn ich die Schwimmer sehe, wie das so im Kopf funktionieren kann. Keine Angst davor zu haben, das Wasser mitzuschlucken oder keine Luft zu kriegen. Das muss man ja irgendwie ausschalten, die Angst.
Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass du im Triathlon ja im Freiwasser unterwegs bist.
Ja, oh
Das
Mann.
heißt, du hast, je nachdem, wo du bist, also ob du im See bist oder im offenen Meer oder im Fluss, hast du auch nochmal Wellen oder nicht. Vielleicht auch ein bisschen Strömung oder nicht. Und du hast halt immer Leute um dich rum. Also nicht so wie im Schwimmbad, wo du jetzt 25 Meter
Nee, stimmt.
nur du und das Wasser bist, sondern du hast halt rechts und links noch Leute, die zur selben Boje schwimmen wollen. Das heißt, ihr habt irgendwie den gleichen Weg, aber nicht so viel Platz. Und jetzt, weil du Hawaii angesprochen hast in deinem Intro, da ist es halt so, dass es da mehrere Startgruppen gibt. Also du startest immer mit deiner Altersklasse, das sind immer 5 Jahresschritte. Und ich glaube, bei mir waren es irgendwie so 400, 450 Leute. Und da wollen natürlich gerade die da mit ein bisschen Ambition an den Start gehen, die wollen natürlich auch alle vorne starten, damit sie da keine Zeit verlieren. Und dann hast du halt am Ende irgendwie, ja, wahrscheinlich 100, 150 Leute, die irgendwie den schnellsten Weg also den kürzesten Weg zur Wendeboje wollen. Und dann, das ist dann immer noch ein Haue und Gesteche. Und dann hebst du zwar den Kopf aus dem Wasser und willst atmen, schluckst aber eigentlich nur Wasser, weil gerade eine Welle kommt oder kriegst mal einen Arm auf den Kopf. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und es ist immer, die guten Schwimmer im Schwimmbad sind häufig gar nicht die guten Schwimmer dann im Freiwasser, weil da du musst auch schon mal so ein bisschen Ellbogen zeigen. Es ist so ein bisschen wie jetzt so beim Crosslauf, wenn du da an der Startlinie stehst und auch da zeigst du erstmal ein bisschen Ellbogen und du willst ja nicht ganz außen um die Kurve laufen, sondern du willst halt irgendwie auch da den kürzeren Weg gehen. Und es braucht so ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen Ellbogen und bisschen Mut.
Und das im Wasser, ey. Puff. Ich habe das ja schon öfter mal gehört, dass es immer so halbe Schlägereien gibt im Wasser, dann so rechts und links weggeschubse und so weiter. Aber was ist denn die Faszination dabei? Also, man weiß das ja schon von vornherein und du begibst dich ja quasi nicht nur auf diese Langdistanz, sondern auch dahin, dass du mit anderen da vorne im Wasser battlest, ja, und dich jetzt halt auf eine Reise begibst, die halt ja schon sehr quälend ist.
Die Faszination, ich finde die gar nicht so im Rennen. Mich fasziniert eher dieser Weg dahin und dieses tägliche. Also das Verhältnis von Trainingszeit zu Wettkampfzeit ist im Triathlon halt echt sehr, sehr zugunsten von Trainingszeit. Also eine Langdistanz macht man als Amateur eine im Jahr, vielleicht mal zwei. Du trainierst ja aber eigentlich jeden Tag. Das heißt, du trainierst sehr, sehr, sehr viel für dann irgendwie deine ein, zwei, drei Renntage.
Ja, stimmt.
Und mich fasziniert dieser Prozess, dass du jeden Tag drei Sportarten hast. Du machst nicht jeden Tag drei Sportarten, aber du kannst halt in drei Sportarten dich verbessern, dich entwickeln. Alle drei Sportarten haben so eine Technikkomponente. Die ist beim Schwimmen natürlich deutlich komplexer als beim Radfahren zum Beispiel. Laufen würde ich so in der Mitte ansiedeln. Du hast bei allen Sportarten so eine Geschwindigkeitsvariante und du hast bei allen Sportarten so eine Ausdauer- und Kraftvariante. Dann hast du auch noch dein Mobility-Stabi-Krafttraining, was du noch irgendwie hast. Und du hast halt so viel Schrauben, die du drehen kannst. Und dann finde ich das faszinierend, das alles so unter einen Hut zu bringen und so miteinander zu verbinden, dass du halt nicht einzelne Schrauben überdrehst, sondern dass die so ineinander greifen. Und dann seinen Körper wirklich dahin zu bringen, diese Distanzen bewältigen zu können, das finde ich schon krass, also ich könnte mir jetzt nicht Montag vor oder am Sonntag vorstellen, jetzt einfach mal einen Marathon zu laufen, so aus der kalten Hose. Und ich könnte mir jetzt auch gerade nicht vorstellen, 180 Kilometer Rad zu fahren, weil jetzt ist irgendwie Mitte Dezember, man ist ja einigermaßen unfit, hatte vielleicht eine gute Offseason. Und an dem Tag funktioniert es dann aber, dann schwimmt man halt irgendwie eine Stunde, dann fährst du ja mit relativ viel Druck, du fährst ja nicht einfach nur entspannt darum die 180 Kilometer, sondern du hast immer so einen guten Druck, der sich, wenn ich den jetzt, du fährst ja auch Intervalle 3 Wochen vorher im Training, fährst du dreimal 20 Minuten oder so, dann hast du eine Stunde kumuliert und das war dann anstrengend und du kommst nach Hause und bist so richtig stolz auf dich und sagst so geil, dreimal 20 Minuten und kannst dir aber eigentlich nicht vorstellen, das dann 4,5, 5 Stunden durchzufahren, ein paar Wochen später. Aber irgendwie funktioniert es dann und dann kannst du halt trotzdem noch einen Marathon laufen und das so auf den Punkt, auf diesen Tag hinzubekommen, das finde ich einfach so krass und auch immer ein bisschen unvorstellbar.
Also unvorstellbar auf jeden Fall. Ich habe ja auch einige Kollegen, die dann sich in Frankfurt vorbereitet haben, die dann gehofft haben, dass sie vielleicht auch Hawaii qualifiziert werden. So dieser Entstehungsprozess des, also beziehungsweise auch wenn du nur Läufer bist und dich dann dazu entscheidest und vielleicht doch mehr Ambitionen hegst, wie du dann zu dem eigentlichen Ziel kommst, das vier Trainings vor und dann weinend und fertig über die Ziellinie läufst und einfach stolz auf dich bist, dass du diesen ganzen Weg gegangen bist, nur für diesen Moment. Ja, das stimmt, also das kann ich schon komplett nachvollziehen. Ich meine, das ist ja im Sport allgemein so, wenn du dich auf irgendwas Großartiges vorbereitest. Also ist schon krass. Man merkt das ja auch, der Triathlon hat sich ja, also gefühlt, ist die Community riesengroß geworden. Also ich meine, hier in Leipzig ist es auch, du hast mittlerweile so viele Triathlon-Veranstaltungen, viele challengen sich und gehen dann auf die kleinen Distanzen, also Fitnessdistanzen und sowas und sind dann natürlich auch schon stolz, aber dann gibt es auch viele, die einfach diese Neuseen-Triathlon und was nicht alles, die dann auch nach Rot fahren und ich habe noch nie von Rot gehört und in diesem Jahr war so viel Rot da. Das ist schon krass. Also ich finde die Entwicklung schon heftig im Triathlon. Ich meine,
Ja,
du bist auch schon eine Weile
also
dabei, ne? Also von daher hast du es ja vermutlich auch schon verfolgt und mitbekommen, wie krass das geworden ist.
ja, der Sport hat echt eine krasse Entwicklung mitgemacht. Man muss leider sagen, seit Corona ist die Anzahl der Veranstaltungen rückläufig. Aber ich glaube, das betrifft alle Sportarten, mehr oder weniger. Was halt echt krass ist, ist, wie viele Neueinsteiger es immer gibt. Und das zieht sich letztendlich durch jeden Bereich durch. Also da, wo viele Leute in den Sport kommen, da gibt es natürlich auch immer mehr Leute, die das Ganze wirklich professionell machen. Dann gibt es immer mehr Trainer, die einen richtigen Plan haben. Von daher, die Breite wird viel, viel größer, aber die absolute Leistung wird auch immer besser. Und das sowohl im Amateurbereich als auch im Profibereich. Also im Profibereich passieren gerade auch Dinge, die sind echt krass. Also es gibt jetzt auch ein paar Player, die mal wirklich Geld in den Sport mitgebracht haben. Auch dann ist ja klar, je mehr Geld in dem Sport ist, desto mehr Leute gibt es da, die vielleicht noch mal mehr auf alles auf eine Karte setzen und mehr Risiko eingehen, das Niveau nach oben bringen. Dann gibt es immer Leute, die wieder nachziehen. Also wie sich der Sport entwickelt hat jetzt über die letzten Jahre, das ist schon echt, echt krass. Und das führt natürlich auch dazu, dass es mehr Leute gibt, die jetzt nicht so wie ich mit 23, 24 einsteigen und einfach nicht schwimmen können. Und da ist dann, glaube ich, ein gewisses Limit einfach gesetzt. Und jetzt gibt es halt immer mehr Leute, also Jugendliche, Kinder, die wirklich mit 5, 6, 7 Jahren anfangen, halt von Anfang an schwimmen können, von Anfang an irgendwie auf einem Rad sitzen. Und die haben natürlich, wenn ich jetzt mal 10 Jahre nach vorne denke,
Ui.
ich glaube, da wird es dann nochmal einen richtigen Schub geben, weil es dann nicht mehr diese Quereinsteiger sind von Leuten, die schon immer Rad gefahren sind und jetzt den Rest lernen oder Läufer waren und den Rest lernen, sondern das sind halt wirklich Leute, die das von der Pike auf gelernt haben. Von daher, ich glaube, da muss uns nicht Angst und Bange werden.
Dann wird die Leistungsspitze noch weit nach vorne gehen.
Ja, und dann ist ja die Frage, wie geht der Sport damit um? Also, Triathlon hat sich in dieser Nische, glaube ich, immer ganz wohl gefühlt. Also eigentlich eine Nischensportart, die dann zweimal im Jahr im Fernsehen ist. Also letztendlich, wenn Rot oder Frankfurt läuft und dann, wenn Hawaii läuft. Das ist ja immer so, ach, du machst Triathlon, warst du schon mal auf Hawaii? Also Triathlon war immer Hawaii. Und davon geht es halt jetzt weg. Zum einen gibt es jetzt diese Rennsplittung. Also es ist jedes Jahr nur noch ein Geschlecht auf Hawaii für die Weltmeisterschaft und das andere Geschlecht ist jetzt in Nizza. Und es gibt halt, wie gesagt, noch andere Player, die jetzt in den Markt kommen und die Profirennen deutlich aufwerten. Aber das sind dann Standorte wie Milwaukee und Ibiza
Oh,
und
krass.
wo war noch ein Rennen? Singapur. So, das ist dann halt die Frage, wie kommt sowas dann in der Masse an? Weil bislang bringt die Masse den Triathlon immer mit Hawaii in Verbindung und da haben auch immer Leute und Freunde von mir den Triathlon geguckt, die das ganze Jahr sich über nicht für Triathlon interessiert haben. Aber das war so, ah, okay, ich kenne Frodeno und ich kenne Sebastian Kienle, den habe ich auch schon mal gehört. Ich gucke mir das Rennen jetzt mal an. Ich glaube aber, dass also die Freunde von mir, die würden sich jetzt kein Rennen in Milwaukee angucken. Weil da ist einfach keine Tradition. Das ist vom Niveau her krass. Aber da ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob dieser Nischensport wirklich massentauglich wird.
Meinst du, dass es eine Übersättigung geben könnte von dem Ganzen? Also, dass es quasi irgendwann so, naja, so viel ist, dass man es gar nicht, dass nicht mehr so viel Beachtung bekommt? Also, dass sich das irgendwie da so zurückentwickelt, weil es dann einfach zu viel ist? Weil dann jeder irgendwie mitspielen
Ja,
will?
also ich könnte es mir sogar gut vorstellen, so wie du sagst. Bislang kann es noch gar nicht so eine Übersättigung geben, weil bislang wird noch gar nicht so viel im Free TV
Nee,
gezeigt.
nicht
Also
schon.
brauchst dann schon für diese Rennen brauchst du schon diesen Eurosport-Player oder so, um das gucken zu können. Ich glaube auch nicht, dass es funktionieren würde, zu viele Triathlons ins Free TV zu legen, weil dafür sind die Rennen einfach auch zu langwierig. Also
Ja,
diese
stimmt.
neue Rennserie, die dauert immer so 3, 3,5 Stunden. Also Ironman Hawaii sind ja 8 Stunden, mehr oder weniger. Das ist schon mal ja echt ein Brett. Das andere ist dann schon mal weniger als die Hälfte, aber es sind immer noch 3, 3,5. Und wenn du jetzt überlegst, wie lange sich so ein Fußballspiel mit 90 Minuten schon mal ziehen kann, wenn da wenig passiert. Beim Triathlon ist es halt so, okay, jetzt schwimmen sie, ja, jetzt sitzen sie alle auf dem Rad und es ist von außen manchmal gar nicht so einfach zu erkennen, was da gerade passiert. Ich glaube, da musst du schon wirklich in der Sportart drin sein, um das zu verstehen. Und das schließt für mich dann auch schon so einen gewissen Massensport oder Massenkonsum
Verwohl,
aus.
stimmt.
Was ich halt glaube, was sich nicht übersättigt, ist, dass Hobbyathleten diesem Sport nachgehen und selber ihre Events besuchen. Also ich glaube, da beim Triathlon muss man echt unterscheiden zwischen Fernsehkonsum und zwischen es selber machen, weil diese drei Sportarten sind einfach tierisch gesund. Also die sind sehr, sehr schonend für jegliche Form von Gelenken, weil du läufst nicht so viel, als wenn du jetzt nur Läufer wärst. Das heißt, Knie und so weiter sind per se schon mal nicht ganz so
Ja, das
belastet.
stimmt.
Radfahren, wenn du gut auf dem Rad sitzt, also wenn du mal ein Bikefitting gemacht hast, dich darauf setzt, ist total easy, du hast keine Stoßbelastung und beim Schwimmen sowieso nicht. Da musst du nur ein bisschen gucken, dass die Schultern jetzt nicht irgendwie total überlastet werden oder so. Aber per se sind alle drei Sportarten tierisch gesund und tierisch gut. Du kannst sie alle für dich selber machen. Du bist nicht abhängig von irgendjemandem, von Trainingszeiten oder sonst was.
Das stimmt. Also vom
Und
Schwimmbad.
dieses Gefühl, was ich für Hawaii beschrieben habe, dieses Befreiende, das gilt ja gar nicht nur jetzt für die Weltmeisterschaft auf Hawaii, sondern das gilt für einen Einsteiger natürlich auch für eine Jedermann-Distanz. Wenn derjenige oder diejenige angefangen hat mit Schwimmen, dem ging es so wie mir, nach 25 Metern war irgendwie Schluss. Und dafür sind dann 500 Meter am Stück auf einmal schwimmen und dann noch Radfahren und Laufen. Das fühlt sich für den ja genauso an. Und ich glaube, dieses Gefühl wird auch nicht alt. Deswegen glaube ich, dass in dem Potenzial, dass in dem an selber an Rennen mitmachen, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial steckt.
Das ist wahrscheinlich genau das auch, was der Grund ist, warum das Ganze so einen Hype erfährt, warum die Teilnehmerzahlen, also zumindest gefühlt, ne, also ich stecke da jetzt nicht in jedem Event drin und weiß nicht, wie wir dran teilnehmen, aber gefühlt ist es einfach die, mit denen ich angefangen habe, immer zu laufen, die haben alle dann schon irgendwie doch mal einen Triathlon gemacht oder haben es zumindest mal probiert, haben sich dann mal ein cooles Bike gekauft und so. Das war ja auch noch was, diese Errungenschaft des Fahrrads dazu und jetzt doch schwimmen zu können, weil ich mich damit mal beschäftigt habe, so diesen Erfolg, den das halt komplett mit sich bringt, diesen körperlichen Erfolg. Ja, das wird natürlich dann, trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass die Teilnehmerzahlen bei den Events zumindest höher sind.
Ja, und
Hast.
du hast ja, also per se ist es halt eine teure Sportart,
Ja.
aber du kannst den Sport halt sehr, sehr nach oben ausreizen. Also Fahrräder kosten viel Geld, Neoprenanzüge kosten viel Geld, nach Hawaii kommst du auch nicht umsonst.
Überhaupt nicht.
Und die Distanz ist auch krass und das halt bei 35 Grad und Luftfeuchtigkeit und so. Also du kannst es halt sehr, sehr ausreizen und so eine Grenzerfahrung draus machen. Du kannst es aber auch sehr, sehr klein halten und basic machen. Du kannst es, mit deinem Hollandrad kannst du an den Start gehen. Du kannst in Badehose an den Start gehen und dir dann nur ein T-Shirt überwerfen. Also du kannst klein anfangen.
Ja, stimmt.
Und ich finde das mega geil. Ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel beim Allgäu-Triathlon. So die älteste noch existierende Triathlon-Veranstaltung in Deutschland. Hatte jetzt, glaube ich, 40-Jähriges oder so. Also
Kuhsteig oder wo
schon
geht's so hoch?
wirklich. Ja, genau.
Ja.
Genau. Und da kommst du dann natürlich, ja, ich habe auch ein sehr, sehr gutes Zeitfahrrad und irgendwie top ausgerüstet und alles am Start. Da gibt es einfach so viele Leute, die da wirklich mit dem Mountainbike gefahren sind, weil auch in diesem Rennen du kannst von der Sprintdistanz bis zur Mitteldistanz kannst du im Prinzip alles machen. Und die sind aber auch gleichzeitig auf der Strecke. Die einen fahren halt irgendwie zwei Runden, die anderen nur eine Runde. Die einen müssen beim Laufen bis zum Wendepunkt dann noch ein bisschen weiterlaufen und die anderen drehen vorher um. Und alle sind aber auf der gleichen Strecke und das fand ich auch so geil zu sehen, dass du da halt mit deinem paar tausend Euro Rad da rumballerst und der aber auch sehr, sehr engstirnig und im Tunnelblick und andere Leute halt aufrecht auf ihrem Mountainbike sitzen und rechts und links sich über die schöne Landschaft freuen und aber den gleichen Sport machen, aber mit ganz anderen Zielen ja auch, weil der eine jagt irgendeiner Zeit hinterher und der andere will einfach nur ein geiles Erlebnis haben und die Strecke genießen. Und das finde ich so geil, dass es halt derselbe Sport ist, aber du den auf so unterschiedliche Art und Weise ausleben kannst.
Ja, aber siehst du, das habe ich auch noch nie so recht bedacht. Ich finde immer, Triathlon sich immer mit Performance, dass man unbedingt performt. Aber ja, klar, da gibt es halt viele, die dann die spartanische Version des Ganzen machen und sich einfach daran erfreuen, dass sie daran teilnehmen und sich selbst mal ein bisschen herausfordern. Und das egal, mit
Der
welchem Ziel.
Klassiker hier in Hamburg, bei dem Jedermann, also es gibt in Hamburg ja den Ironman mittlerweile seit 5 Jahren oder so. Und es gibt aber seit zig Jahren den Kurzdistanz-Triathlon, wo immer noch die Profis starten auf der Kurzdistanz und wo aber auch jeder Männer auf Sprint und olympischer Distanz an den Start gehen. Es waren echt mal 10.000 Teilnehmer, es ist so ein bisschen gesunken. Ich glaube, das steigt jetzt aber auch wieder peu à peu. Und da war immer der Klassiker, sich diese HVV-Räder zu mieten für die Zeit. Weißt du, da zahlst du ja, weiß nicht, 5 € die Stunde oder so. Ich weiß gar nicht, wie die Preise sind. Und da siehst du echt immer so eine Handvoll an Leuten, die halt sich das Ding mieten, in die Wechselzone stellen, dann damit rumfahren, ihre 20 Kilometer laufen und dann das Fahrrad wieder zurückbringen. Das ist so der Klassiker und das ist halt geil. Und du kannst halt erstmal gucken, bringt dir der Sport überhaupt Spaß? Und wenn es das tut, dann kannst du dir im zweiten Schritt halt immer noch irgendwie
Dann kannst du
das passende
investieren.
Equipment
Ja, das
kaufen.
stimmt. Aber ist schon geil. Dieses Leihfahrrad. Ich habe mal für Nextbike gearbeitet, so eine Firma, die so ein Rental-Bike-System hat. Ich mir vorstelle, dass jemand mit diesem, ich glaube, das ist auch dieses System, die genau mietest halt das Rad und dann gehst du halt, okay, gehst du da an diese Startlinie vom Triathlon, das ist auch cool. Voll gut. Hast du eine Lieblingsdistanz? Entschuldigung, Lieblingsdistanz, Lieblingsdisziplin wollte ich eigentlich fragen.
Ja, es schwankt immer so ein bisschen zwischen Laufen und Radfahren. Also auf jeden Fall eins von den beiden.
Nicht schwimmen.
Nicht schwimmen. Also ich habe Schwimmen so ein bisschen lieben gelernt. Ja, mögen gelernt vielleicht. Lieben tue ich es noch nicht. Aber wenn man beim Schwimmen so ein bisschen leistungsfähiger wird und auch mal irgendwie zwischendurch nochmal eine Bahn Delfine einstreuen kann und so, dann macht es halt mehr Spaß als immer nur dieses stumpfe Rumgekraul. Und was ich an Laufen so liebe, ist, dass es so schnell geht und du es überall machen kannst. Du hast wenig Zeitverlust, du
Ja,
hast
ist geil.
keine An- und Abreise, du ziehst dir ein paar Laufschuhe an und gehst los. Kannst relativ easy auch neue Routen entdecken. Ich nehme häufig meinen Hund mit, was irgendwie Bock macht und cool ist. Aber so im Sommer, wenn das Wetter richtig geil ist, irgendwie zur Ostsee Rad zu fahren und wieder zurück oder einfach irgendwie 2, 3, 4, 6 Stunden Radfahren zu gehen, zwischendurch einen Coffee-Stop zu machen, ein Stück Kuchen zu essen und so, das ist schon ziemlich unschlagbar. Also wahrscheinlich würde ich so ein bisschen wetterabhängig machen.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht. Ja, ich würde das vermutlich auch so denken, wobei ich sagen muss, das Radfahren, wenn man eine Freiheit gibt, die kann, laufen ist zwar cool, aber laufen ist halt doch langsamer und mit dem Rad bist du halt schnell, in Anführungsstrichen, schnell irgendwo und bist aber auch nicht, du bist, wenn du lauf, ich sag mal, wenn du laufen gehst und du steckst halt irgendwo fest und musst dann wieder den Scheißweg zurücklaufen oder guckst halt, dass dir, gut, kannst dir viele Dinge rufen, aber wenn du ein Rad dabei hast, bist du so unabhängig irgendwie, ne? Das ist, und das finde ich halt auch so das Geile am Radfahren, deswegen wäre für mich Radfahren, glaube ich, die Lieblingsdisziplin.
Ja, und auch wie viel man sieht. Also ich bin jedes
Ja.
Jahr einmal im Jahr in Fuschel am See. Da gibt es ein
Oh.
Rennrad- und Triathlon-Hotel, Hotel Jakob. Ist halt mega, mega schön gelegen. Und da bin ich jetzt dieses Jahr eine Route gefahren. Oh, wie heißt der Anstieg? Das ist so ein Anstieg, und das war wirklich kein schöner Tag. Und dann bin ich irgendwann durch diese Wolkendecke gefahren. Und da drüber ist auf einmal der Himmel so aufgerissen. Also es war halt die ganze Zeit grau und neblig. Und dann fahre ich durch die Wolkendecke, weil es halt so hoch ging. Bin von Österreich dann auch über die deutsche Grenze gefahren. Ich überlege die Roßfeld-Panoramastraße, so also heißt sie. Und dann bist du oben und guckst auf dieses Wolkenmeer. Das kriegst du beim Laufen halt auch nicht hin. Also da musst du schon sehr, sehr weit laufen, um sowas hinzubekommen. Und das ist halt einfach geil, wenn du Berge hochfährst. Die fehlen hier in Hamburg, leider ein bisschen. Aber
Ja.
wenn du halt teilweise in andere klimatische Bedingungen kommst, oder merkst, dass die Luft auf einmal dünner wird oder du fährst durch die Wolken, du hast Ausblicke, die überragend sind. Das ist halt was. Also der Radius beim Radfahren ist halt größer als beim Laufen, aber ist natürlich auch alles ein bisschen aufwendiger.
Definitiv, also das auf jeden Fall. Ich kann, aber ich habe auch gerade die Bilder vom Fuschel am See im Kopf, wenn du das auch so erzählst. Ich kann auch jedem mal empfehlen, einfach da mal hinzugehen, ob das Traillaufen ist oder halt das Radfahren am Ende. Aber dieses Setting einfach, das ist unglaublich. Also das ist echt cool. Wir haben ja auch immer da die On-Venture Days, die dort bis zuletzt noch stattgefunden haben. Das war für mich, ich dachte, wow, okay, also das ist schon krass. Das ist schon krass, wie das hier ist. Na, die von oben der Ausblick auf den See und wenn du dann halt, wie du schon sagst, noch die Wolkendecke hast, das ist schon geil. Das ist echt cool.
Ja,
Haben sich da einen guten Platz
es
gesucht.
ist, ja, wirklich, das ist, ich sag Leon und Jackie auch immer, also es sind die, Jackie ist der Inhaber vom Hotel, Leon arbeitet dafür. Ich sag denen auch immer, ey, ihr lebt hier, wo andere, teuer Urlaub
Ja,
machen,
genau.
aber das wissen die beiden auch ganz, ganz gut einzuschätzen. Also die sind auch, glaube ich, wenig abgestumpft. Ich habe auch gesehen, die sind jetzt gerade auf Skilanglaufschienen unterwegs. Das ist halt auch geil, dass du kannst halt irgendwie alles machen, ne? Du kannst mit einem Sub auf dem See, du kannst da Trail laufen, du kannst Straße laufen, du kannst Mountainbike fahren, Rennrad fahren, Triathlonrad fahren, im Winter Skilanglaufen, du kannst wandern.
Perfekt,
Da ist
ey.
es halt einfach so ein Lifestyle, draußen an der Luft zu sein, an der frischen Luft und in der Natur. Und das ist halt geil. Und das ist ja auch mit unseren Sportarten geil abzubilden,
Definitiv,
weil du
ja.
ja, wenn andere wandern, um irgendwas zu sehen, dann ziehen wir uns ja die Laufschuhe an und wandern nicht, sondern gehen laufen.
Ein bisschen
Und du siehst
langsam
halt
das
viel. Das
Wandern.
ist ja wirklich, das ist schon geil.
Wenn du so langsam irgendwo, wenn du irgendwo hin willst und so langsam ankommst, irgendwie uncool. Nein, Quatsch, das ist.
Ja.
Du hast ja auch gesagt, du einen Coffee Stop. Trinkst du ja Kaffee oder Tee? Du bist ein Kaffeetyp, oder?
Ich bin Kaffeetyp, ja. Also außer wenn ich krank bin und erkältet, dann
Tee.
schwinge ich mal um auf Tee. Aber eigentlich, ja, jeder Morgen startet mit einem Espresso.
Ja. Espresso und
Und
Fahrradfahren, das gehört irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist eine Kombination, die hat sich so etabliert. So ein
ja,
Espresso.
total. Ich weiß auch gar nicht warum,
Ich habe auch
aber
keine Ahnung.
du wirst keinen Fahrradfahrer finden, der keinen Kaffee trinkt.
Ja,
Das
vor
ist
allen Dingen auch
schon,
keine,
das gehört,
also es gibt
das.
ja so diese, wenn du Kombis hast, auch es gibt ja so viele mittlerweile, die sich darauf aus, hier auch in Leipzig, wenn die, also um die Seen kannst du immer mit dem Rad drumherum ballern. Du findest hier ganz viele Radfahrer und es gibt an diesen Wegen immer irgendwo ein Café, die dann halt immer diesen Fahrrad-Espresso anbieten. Also du hältst dort kurz an, packst dann, ist schon vorbereitet für die Räder, einfach ranstellen, zack, Kaffee aus dem Fenster holen und dann geht's halt weiter. Ist irgendwie alles schon darauf ausgelegt, dass die hierher kommen und schnell einen Kaffee trinken.
Ja, es ist so, gibt halt nochmal einen kleinen Kick, ist gemütlich. Radfahren ist ja auch, wenn du es jetzt nicht gerade im Rennen machst, ja eher eine gemütliche Sportart. Du bist ja nicht so hochpulsig unterwegs wie jetzt zum Beispiel beim Laufen. Kannst dich auch noch cool unterhalten und so. Ich glaube, da passt es einfach in den Lifestyle irgendwie mit rein.
Definitiv, ey, das passt definitiv. Und wenn du also du hast ja jetzt wahrscheinlich, du bist in der Offseason, oder? Hast du, oder bist du, ich überlege gerade, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, dass du 23 jetzt dein letztes, ich weiß nicht, ob es das letztes Rennen ist, aber du hast jetzt irgendwie gesagt, da nicht mehr hin oder das nicht mehr machen, irgendwas habe ich gelesen. Und da war jetzt eher so meine Frage, also worauf blickst du sportlich aktuell?
Ja, es ist mein letztes Rennen war das nicht, aber ich
Okay,
hatte
so rum war's.
dadurch, dass mit Beruf und so und Family und Hund und alles, was halt so noch nebendran ist, das ist halt relativ viel. Und ich mache jetzt eigentlich seit 5 Jahren, ich habe 2018 meine erste Langdistanz gemacht und dann bis auf 2020 in diesem Corona-Jahr halt mindestens eine Langdistanz. Und du bereitest dich ja immer darauf vor, das ist halt sehr, sehr einnehmend. Da wollte ich mir jetzt mal mindestens ein Jahr Pause geben, was
Okay.
eine Langdistanz angeht. Ich will aber schon noch mal die ein oder andere Mitteldistanz machen. Und vor allem würde ich gerne Marathon laufen. Also ich bin dieses Jahr jetzt noch zum Abschluss den Berlin-Marathon gelaufen. Das war mega, mega geil, auch ultra unkompliziert. Also mal ohne Fahrrad irgendwie zu einem Wettkampf zu fahren, so einfach nur mit einem Rucksack. Das war schon geil und hat Bock gemacht. Danach hatte ich dann Offseason gemacht. Also ich bin jetzt schon wieder ganz gut im
Ach
Training
ja, okay.
drin und will Hamburg-Marathon laufen Ende April, vielleicht wieder Berlin-Marathon Ende September und dazwischen gucke ich mal so ein bisschen, was Triathlon-mäßig so geht, wie ich so durch den Winter komme, was das Radfahren angeht, worauf ich dann auch Lust habe. Und könnte mir aber vorstellen, mal wieder so ein bisschen back to the roots, auch mal wieder eine olympische Distanz zu machen. Das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ja, also ich mache schon weiter den Sport, aber jetzt mit ein bisschen anderen Fokus
Okay.
und Einsatz.
Also quasi nicht mehr so unbedingt auf diese Langdistanz-Triathlon getrimmt, sondern jetzt auch mal ein bisschen aufs Laufen fokussieren und dann mal gucken, was da kommt.
Genau,
Naja.
genau.
Das ist ja auch, also weil du ja auch gesagt hast, diese Kombination, also dass man natürlich, wenn man beruflich aktiv ist, und du bist ja beruflich sehr aktiv, als einer der Gründer von In Silence, und das ist ja auch so ein bisschen das, was uns quasi verbunden hat oder verbindet, womit ich natürlich in Kontakt gekommen bin. Ich muss dazu sagen, meine ersten In Silence Socken hatte ich mir geholt. Da habe ich Imke Salander habe ich gefolgt auf Instagram und die hatte dann so eine geile Kombination aus den Socken. Hunting for Snacks oder so stand auf den Socken drauf und die hatte ich mir tatsächlich geholt. Und das war das erste Mal, dass ich so diesen Kontakt zu euren Socken hatte. Und dann natürlich durch meinen Job. Die Schuhe und Socken passt halt immer ganz gut zusammen. Siehst halt auch in vielen Werbungen und immer mehr damit beschäftigt. Und dann zuletzt auch die Verbindung, da hatten wir noch kurz drüber geschrieben, die Verbindung zu dem Erfolg, was wir in diesem Jahr hatten, den gemeinsamen Erfolg, möchte ich fast sagen, auf Hawaii. Dann über die Ziellinie, die Gustav Iden trägt unsere Schuhe und eure Socken. Das, was ein sehr großes Ding war, was einen großen Push gegeben hat, in vielerlei Hinsicht. Das ist schon, also das fand ich ultra krass. Ja, und ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass das so eure Socken waren, erst als das dann, als man sich noch intensiver damit beschäftigt hat. Ja, und da kommst du quasi jetzt ins Spiel. Das war die Verbindung dann zu dir. Wie bist du auf die Idee von Insanis gekommen?
Im Prinzip echt auf so einem Need, den ich gesehen habe. Ich hatte damals mit einem meiner Gründer, also wir sind drei Leute im Gründerteam, mit dem einen davon, Max, das ist mein bester Kumpel seit Sandkastentagen. Und wir haben damals auch zusammen in der WG gewohnt. Ich hatte mich fertig gemacht für eine Radfahrt und hatte irgendwie einfach nicht so das Paar Socken, was ich geil fand. Also damals war es halt so, dass die Hersteller natürlich auch gute Produkte hatten und gute Socken hatten, aber sehr schlicht im Design. Und ich hatte vorher in Südafrika mal so eine ganz kleine Sockenmarke kennengelernt. Da hatte ich mir mal zwei oder drei Socken gekauft und die haben sie auch noch persönlich vorbeigebracht. Also die Firma war wirklich winzig klein. Die waren vom Design her schon geil, aber die konntest du einfach, wenn du irgendwie, wenn es heiß war oder du schnell laufen wolltest oder so, die konntest du halt nicht wirklich anziehen, weil da die Qualität einfach nicht gut war. Und dann hatte ich zu meinem Kumpel gesagt, boah, eigentlich müsste man das mal selber machen, so die, und dann diese Brücke schlagen zwischen einer geilen Qualität und Funktionalität, aber auch einem coolen, einzigartigen Design auf der anderen Seite, weil das gab es irgendwie noch nicht. Und ich hatte das ja so als Spinnerei gesagt und mein Kumpel wollte sich schon immer selbstständig machen, schon immer was Eigenes machen. Und der hat mich dann nicht mehr rausgelassen und hatte immer, der hatte seinen Fulltime-Job und hat immer abends und nachts noch Sachen recherchiert und hatte mich morgens in der Küche immer angesprochen, boah, ich habe hier ein Shop-System entdeckt, die können das und das und das und außerdem hier über die Software kannst du DHL anbinden und dann funktioniert das so und so. Also der hat am Anfang echt, das war so der Driving Force, wenn du so willst.
Okay.
Und dann wurde das irgendwann so konkret und wir hatten dann mit unterschiedlichen Herstellern, die wir uns irgendwie ergoogelt haben und so, hatten wir mal erste Muster angefragt. Und ja, spätestens wenn du dann irgendwie das erste Muster in der Hand hast, bist halt so angefixt. Dann haben wir uns so baukastenartig quasi unsere ersten Socken gebaut, auch so wie ich sie am liebsten will, also ganz, ganz egoistisch. Also was will ich von der Socke? Also wir hatten sie halt richtig dünn gebaut, also maximal dünn. Das, was jetzt unsere Ultralight-Socken sind, das waren damals unsere allerersten. Und sind halt sehr naiv, aber sehr leidenschaftlich da rangegangen. Und das ist auch, glaube ich, was uns immer noch von anderen Herstellern unterscheidet, dass wir feiern halt dieses Produkt. Also wenn andere Marken sagen, Socken sind nicht sexy, aber wir können halt gutes Marketing und dann verkaufen wir die halt. Das sind halt nicht wir, sondern wir sagen, ey, wir finden unser Produkt halt sexy, wir finden Socken geil und dann gucken wir halt, was wir da an Marketing machen können, um die zu verkaufen. Und diese Leidenschaft haben wir uns halt bewahrt. Und ja, dann ging es da 2017 mit der Idee und 2018 dann im Verkauf los.
Das ist, also ich muss auch sagen, das ist etwas, was mich immer fasziniert. Ich mag das auch so, dieses sowohl ein ungleiches Design der beiden Socken, also Design meine ich mit Farben richtig, aber dann hast du halt so zwei Socken, die halt unterschiedlich sind, was Leute ja sowieso machen, damit es ein bisschen heraussticht, die halt nicht unbedingt gleich aussehen. Und die, das halt quasi das Muster erkennbar ist, aber die sind auf beiden Seiten unterschiedlich. Ist ja zwar nicht immer so, ne, aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass es bei vielen so ist. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das damit. Ich will die auf jeden Fall mal anziehen und mal gucken, was da der Unterschied ist. Und das kann ich auch sagen, dass das also die Socken, wenn du die, man fühlt sich damit auch anders, wenn man die trägt. Nicht, weil sie einfach, zum einen das Tragegefühl, aber auch wenn man sie anhat, es ist halt einfach eine andere Socke. Es ist halt einfach so.
Ja,
Es funktioniert halt
aber
einfach.
es ist ganz cool, dass du das sagst mit diesen asymmetrischen Elementen und mit dieser Struktur, weil das genau das ist, was wir mit jeder Socke irgendwie verkörpern wollen. Also wir haben halt von Anfang an gesagt, wir wollen schon bunt sein und auffällig. Wir werden aber keine Avocados oder Bananen oder so auf die Socken machen,
Ja, genau.
sondern wir arbeiten nur mit geometrischen Elementen. Mit teilweise asymmetrischen Elementen, also nicht jede Socke ist so, aber schon häufig, aber immer mit einer gewissen Struktur und mit einer gewissen Logik und kommen dann über Farbkontraste. Von daher musste ich gerade grinsen und habe mich gefreut, dass du das so hervorgehoben hast. Und wir glauben, also das ist auch einer der Gründe, warum wir, ich glaube, es gibt keine Socke, wo in Silence draufsteht. Also auf manchen Socken ist klein unser Logo mit so einem kleinen Patch. Wir haben aber den Anspruch und den Glauben, dass selbst wenn da kein Logo oder kein Name drauf ist, dass du erkennen sollst, dass das eine Silence-Socke ist, weil der Look halt so einheitlich ist. Ich glaube, das funktioniert meistens ganz gut bei den meisten Designs.
Ja.
Aber von daher cool, dass du es
Also
angesprochen
ich finde,
hast.
es funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon mal irgendwo online gesehen, dass es zwei, drei kleine Nachahmer gab, die versucht haben, da ein bisschen in den Farben zumindest eine Konstellation hinzukriegen, die so ähnlich aussieht. Aber es ist schon so, wenn man auch im Laufen oder im Sport unterwegs ist, du erkennst die in Silent Soccer. Du weißt genau, dass der einen Silent Soccer anhat. Das ist also für mich persönlich auf jeden Fall, der sie dann halt auch trägt. Du stellst es halt schon fest, ob ich beim HYROX unterwegs bin, ob ich beim Triathlon zuschaue oder ob ich selber irgendwo auf der Strecke laufe, du erkennst sofort, dass es ein Silent Soccer ist. Und das finde ich halt schon geil. Also es ist schon cool, dass man da so sein, ja, auch wenn es nicht draufsteht, trotzdem sein Ding hingesetzt hat, weißt du? Das wäre geil.
Ja, 100%.
Ich habe auch, was ich auch witzig fand, als ich nach dir so ein bisschen gegoogelt, recherchiert habe, dass dann sofort, das hast du ja auf deinem Instagram stehen, das habe ich mir nie aufgefallen, dass da Socken-Sigi steht. Und mit der Betonung auf Sigi wegen wahrscheinlich deinem Nachnamen. Also
Ja.
Sigigi, so.
Genau, ja, das kommt sogar noch aus Tennistagen.
Ach so.
Also der Sigi kommt aus Tennistagen, weil wir irgendwann mal in meiner Tennismannschaft, das sind immer so 8, 9 Leute gewesen, hatten wir 3 Alex. Und einfach um es unterscheiden zu können, war ich halt irgendwann Sigi. Und das Socken-Sigi kam durch meinen Triathlon-Verein, die hatten das irgendwann mal so fallen lassen. Und ich fand das irgendwie witzig und hatte damals schon so ein bisschen den Riecher, dass das irgendwie, dass das so ein Running Gag werden könnte. Mittlerweile hat sich durchgesetzt. Also ich glaube wirklich mittlerweile, dass in dieser Triathlon-Szene mich mehr Leute unter Socken-Sigi kennen, als dass sie meinen richtigen Nachnamen kennen.
No way, ernst, aber schon geil. Das hat auf
Ja,
jeden
ich,
Fall.
also ich bin auch, ich finde den Namen auch cool. Also
Ja, du benutzt ihn
kann
ja
man ein
auch
bisschen was
selber.
draus machen.
Ich meine, du benutzt ihn am Ende auch selber auf. Also auf Instagram habe ich es dann gesehen, dass es auch da oben stand. Ich dachte erst so, okay, dann muss ich jetzt nochmal gucken. Ja, und dann habe ich es halt bei dir im Profil gesehen, was voll
Genau, ja,
fasziniert ist.
ich finde, das ist so ein guter Mix aus, zeigt so ein bisschen, was mich ausmacht. Also
Ja.
vieles von mir ist halt auch diese Firma. Und dann ist es aber auch, der Name ist noch nicht zu albern und lächerlich, finde ich, sondern es ist
Nee.
noch, das geht noch.
Das ist geil, ich
Von
finde das so
daher,
Kombi, finde ich das richtig gut.
ja.
Aber mal zu den Socken selber. Ich meine, ich arbeite bei einer Brand, die auch Socken herstellt. Und das Prinzip der Performance-Socke, ich meine, ihr habt jetzt auch Alltagssocken dabei, also wird ja vielfältiger. Ihr habt ja nicht nur mehr Socken, ihr habt ja mittlerweile auch Headbands und auch Lightweight-Caps und so. Aber es war schon die Idee, auch eine Performance-Socke als solches herzustellen, die sich anders anfühlt als andere, weil sie einfach speziell gemacht ist oder weil sie speziell designt ist. Ich bin mir da nicht so bewusst. Es ist halt einfach, wenn ich sie anhabe, es ist auf jeden Fall eine andere Socke als die, die ich sonst trage. Es fühlt sich halt auch einfach schon anders an, auch beim Sport selber. Also es war schon darauf ausgelegt, natürlich auch zu sagen, ich brauche eine Performance-Socke, die beim Sport auch funktionell unterwegs ist. Und nicht nur cool aussieht.
Ja, also Punkt 1 bei uns ist immer Qualität.
Ja.
Wir haben von Anfang an auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall in Europa produzieren. Und produzieren jetzt, ich würde sagen, 90% der Socken in Italien und den Rest in Portugal. Also Italien ist unser deutlich größerer Standort. Und wir haben immer gesagt, Qualität an erster Stelle, was dazu führt, dass wir im Design teilweise eher einen Schritt zurückgehen müssen, weil du bestimmte Sachen gar nicht unterbringen kannst. Also die Socken werden ja gestickt und nicht gedruckt. Das heißt, alles, was an Designelementen da drauf ist, wird irgendwie reingestickt. Und die einzelnen Fäden, gerade wenn du unterschiedliche Farben hast, die werden ja irgendwo miteinander verknotet. Und wenn du die Socke mal auf links drehst, dann siehst du da diese ganzen Knoten und Fäden und so weiter. Und wenn wir jetzt im Design bestimmte Dinge machen würden, heißt bestimmte Winkel zum Beispiel, dann würde das so ausufern, dass du es dann irgendwann noch am Bein merken würdest, weil dann einfach zu viel Kraut und Rüben da
Ja, ist
drin
so.
stattfindet in der Socke. Deswegen haben wir immer gesagt, natürlich definieren wir uns über Design und Farbe. Das darf aber nicht auf Kosten der Qualität gehen. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptaspekte. Also eine sehr, sehr hochwertige Produktion mit hochwertigen Fasern. Und dann hatte ich ja eben schon gesagt, wir finden unser Produkt halt sexy. Also für uns ist halt eine Socke kein hier die graue Socke und hoffentlich nicht wieder Socken zu Weihnachten, sondern für uns ist eine Socke halt ein geiles Produkt. Und das Idealszenario ist, dass ich die rein objektiv betrachte, dass sie einfach gut ist, qualitativ, dass du aber auch, wenn du sie anziehst, dass du sie mit einem bestimmten Gefühl anziehst und dass du halt die Socke soll dir gute Laune vermitteln und soll dir so eine gewisse Unbeschwertheit und nicht alles immer zu ernst nehmen. Das heißt, du sollst im Idealfall, jetzt mal von der Qualität ungeachtet, sollst du unsere Socke mit einem anderen Gefühl anziehen als jede andere Socke, weil du einfach sagst, okay, das ist eine Silent-Socke. Silent steht für eine gewisse Leichtfüßigkeit, für eine Unbeschwertheit, für eine Lebensfreude, für eine Leidenschaft. Von daher würde ich sagen, also ich würde es in qualitative und in emotionale Punkte unterscheiden, was diese Socken ausmacht.
Ja, okay. Weil
Und
ja, also.
trotzdem, also es hat halt für uns, wir sind jetzt auch keine, wir sind jetzt keine, keiner von uns kommt aus dem Textil, also wir haben uns das halt selber irgendwie beigebracht. Aber wir haben halt ein knappes Jahr daran gearbeitet, bis wir jetzt mal eine Socke hatten, die wir technisch oder wo ich gesagt habe, die finde ich wirklich so gut. Da schreibe ich auch gerne meinen Namen dahinter, und sage, dafür bin ich verantwortlich, weil ich dafür, da kann ich ruhigen Gewissens für einstehen. Also es hat ein Jahr gedauert, was glaube ich auch der Vorteil ist, wenn das halt unser Hauptprodukt ist. Natürlich soll das nahezu perfekt sein. Und für andere Marken ist Socken ja so ein Ding, das, ja, wir müssen die auch irgendwie machen,
Wir
weil
müssen mal Socken machen,
so,
ja.
es muss halt überall das Logo drauf sein. Wenn du jetzt irgendeinen Läufer ablichtest, muss halt irgendwie von Mütze bis Schuh, also von Kopf bis Fuß, soll überall unser Logo drauf sein. Also verstehe ich auch, fair enough. Aber die nehmen das halt so mit als, ja, wir brauchen jetzt auch Socken.
Full Outfit halt, ne? Am Ende Full Outfit,
Ja.
Socken gehören dazu, also muss ich Socken mitmachen, so, weißt du?
Genau, aber die große Entwicklungsarbeit und so, die fließt halt in Schuhe, die fließt vielleicht nochmal in eine geile Hose, in geile Shirts. Aber Socken ist halt so dieses kleinste Puzzleteil. Ich glaube, dass viele die halt so ein bisschen vernachlässigen, was ja aber gut ist. Also es ist
Ja, für
ja
euch.
gut, dass für uns ist es gut, letztendlich für den Konsumenten glaube ich auch, wenn es halt die 3, 4, 5 Marken gibt, die sich da 100% damit beschäftigen, weil du dann ja gucken kannst, ich hole mir von der Marke den für mich geilsten Schuh, ich hole mir von der Marke die für mich geilste Socke, ich hole mir da die geilste Hose und am Ende habe ich irgendwie ein Outfit von Marken, die ich cool finde, mit Produkten, die mir passen. So soll es ja sein.
Und das mag ich bei, und das ist zum Beispiel auch sowas, was ich bei euren Socken absolut mag. Also dieses, du kannst ja Neonschuhe kaufen und dazu Neonsocken. Du kannst ja aber auch schwarz-weiße Schuhe kaufen und schwarz-weiße Socken. Also einfach dieses Erfüllen dessen, was der Kunde halt trägt, das passt halt super mit den Socken zusammen. Und ich muss auch sagen, wenn ich sie halt, das Tragen der Socke beim Laufen ist, also es ist ja, eine Socke ist elementar, finde ich. Gut, beim Triathlon, da gehen halt viele rein ohne die Socken und haben dann blutige Füße. Ja, aber grundsätzlich finde ich, also die Socke hört für mich beim Laufen einfach mit dazu und ich kann jetzt nicht, überhaupt nicht, auf den Tod nicht ab, wenn ich merke, dass diese scheiß Socke sich verrutscht oder ähnlichem. Das habe ich halt bisher einfach noch nicht gehabt, weil sie, wenn ich sie anziehe, einfach am Fuß hängt. Sie ist einfach dran. Und da fand ich halt schon immer dieses Konzept unglaublich geil, dass du diese Socke anziehst und wenn du sie einmal trägst, denkst du, okay, ich brauche jetzt eigentlich gar keine anderen Socken mehr. Ich kaufe mir jetzt einfach nur noch diese Socke, ohne dein großes Loblied drauf zu singen. Aber das war schon ein großer Unterschied, den man das erste Mal so mitbekommen hat, dass in den Socken doch mehr steckt, als dass es nur eine Socke ist. Ne?
Ja, und das ist ja sowieso interessant. Meistens redest du über Socken nur, wenn sie nicht gut sind, weil du Blasen bekommst, weil sie rutschen, weil sie schnell ein Loch drin haben oder so. Also Loch am großen Zeh ist ja so der Klassiker. Von daher ist es auch immer schön zu hören, dass jemand wirklich aktiv sagt, die Socken sind gut, weil meistens, also wir kriegen das Feedback zum Glück häufiger, aber meistens kriegen wir das Feedback im Zusammenhang mit einer schlechten Erfahrung vorher. Also bislang habe ich immer Blasen gehabt, mit euren Socken ist das nicht voll geil. Oder bislang sind meine Socken immer gerutscht, jetzt nicht mehr. Also ich glaube, ja, Socken müssen halt irgendwie funktionieren. Und Leute reden eher drüber, wenn sie nicht funktionieren, als wenn sie funktionieren. Und was ich noch sagen wollte, dieses Rutschen, da ist es ja auch ganz wichtig, wie verhält sich so eine Socke nach 20 Mal waschen. Also gibt halt die Socken, die dann brutal ausleiern, die halt nach dem zweiten, dritten, vierten Mal waschen, dann anfangen zu rutschen, weil die Fasern halt nachlassen. Und uns hatte mal ein Triathlon-Profi, den wir sponsoren, Sebastian Kienle, der hatte uns das mal gesagt, das finde ich eigentlich eine ganz geile Aussage, dass ja das der größte Beitrag zur Nachhaltigkeit, den wir leisten, ist, dass eine Socke lange hält. Weil, also letztendlich, unsere Fasern sind auch sehr, sehr gut in Sachen Nachhaltigkeit. Da hole ich jetzt nicht lang aus, aber so mit, was das Färben und so weiter angeht. Aber letztendlich hast du ja den größten Einfluss, wenn du dir nicht ständig eine neue Socke oder neue Socken kaufen musst, weil die alten kaputt sind oder weil die alten jetzt rutschen und ausgeleiert sind. Sondern wenn du halt theoretisch sagen kannst, ey, ich kaufe mir jetzt drei Socken, damit komme ich durch ein Jahr oder so. Und alles, was ich mir on top kaufe, ist eher so ein, ah, da gefällt mir nochmal die Farbe, hier habe ich mir gerade einen neuen Laufschuh gekauft, jetzt das passt noch dazu. Oder ich will mich auch einfach mal irgendwie selber belohnen für irgendwas. Oder ich hab mich für meinen ersten Halbmarathon angemeldet. So als kleine Motivation kaufe ich mir jetzt nochmal eine Socke. Oder ich habe gerade meinen ersten Volkslauf gefinisht als Belohnung. Also so, aber der Need, also das, was ich wirklich brauche, wenn du das, glaube ich, mit so wenig Material wie möglich abbilden kannst, ist das, glaube ich, schon der größte Beitrag dazu.
Auf jeden Fall.
Das fand ich immer so einen schönen Satz, weil jeder denkt immer an, wo produziere ich, mit welchen Materialien und so weiter. Aber du kannst so sauber in An- und Abführung produzieren, wie du willst. Wenn die Socke halt nach zweimal kaputt ist, wird das nicht nachhaltig sein, auch wenn du das zu Hause in deiner eigenen Garage gerade zusammennähst, die Socken. Deswegen, ja, auch da ist immer schon Fokus drauf gesetzt.
Aber ihr habt ja auch Kollektionen, glaube ich, die aus recycelten Fasern wiederhergestellt wurden, oder? Ich weiß nicht, woraus auch immer dann, aber dass ihr quasi altes Stoffmaterial nehmt und daraus neue Socken macht. So habe ich das
Genau, also es
verstanden.
gibt zwei unterschiedliche Arten. Das eine sind unsere Renewed 97 Socken. Die bestehen zu 97% aus recycelten Fasern, deswegen der Name. Die Faser ist Econyl. Das sind im Prinzip alte Nylonfasern. Das Nylon wird gewonnen aus allen möglichen Produkten. Das können alte Fischernetze sein, das können alte Sofas sein, Teppiche, was auch immer. Also alles, was irgendwie auf dem Müll landet und wo eine Nylonfaser drin ist, die wird dann extrahiert, geschreddert, gesäubert, neu verarbeitet. Das ist in unseren Renewed 97 Socken und in den Kompressionssocken auch drin. Das andere nennt sich Reco-Nylon, ist zum Beispiel dann in unseren Reco-Socken drin. Reco-Nylon ist, ich weiß gar nicht, ob man da Recycling zu sagen kann, aber es ist im Prinzip sind es Fasern, die irgendwo übrig geblieben sind. Also du wirst ja nie 100% der Fasern, die du bestellst, verbrauchen. Also es bleibt halt immer Verschnitt übrig. Und die Fasern nutzen wir dann, um dann zum Beispiel wieder neue Produkte zu machen. So, das sind
Saugeil.
so die zwei Wege, die wir gehen können. Und auch das natürlich Fokus. Also, wo können wir welche Materialien recycelt verwenden mit der gleichen Qualität? Weil es gibt ja de facto, wenn du eine recycelte Faser hast und eine nicht recycelte Faser, wenn sie gleich gut sind, gibt es ja keinen Grund, nicht die recycelte Faser zu nehmen. Ja, da gucken wir mal nach und nach, wo wir sie noch integrieren können und zu welchen Bestandteilen. Und so.
Super geil. Was man mit einer Socke alles revolutionieren kann, das ist schon krass, ne? Also dieses ganze Prinzip auch und sowieso erstmal auch diese Grundidee zu sagen, okay, wir machen jetzt Socken und gibt sich davon dieses Business ein und dann wird es auch noch so erfolgreich. Das kann man ja auch sagen. Also du persönlich bist vermutlich zufrieden, du sagst ja selbst, du magst die Marke, du bist geil auf diese Marke. Aber ich kann halt auch immer sagen, dass es immer mehr wird, die man dann sieht. Also es hat schon viel, viel verändert, auch in den Füßen. Und das freut mich auch ungemein, weil es einfach sowohl den Nachhaltigkeitsaspekt hat, als auch, dass es aus dieser ja doch sehr verrückten Idee entstanden ist. Das finde ich so geil.
Ja, wir sind auch sehr, sehr happy. Also am Anfang wurden wir auch echt viel belächelt.
Ja,
Da
das stimmt.
brauchtest du so ein bisschen Resilienz und musst das auch mal weghören,
Ja.
weil Grundtenor war halt immer, hey, du hast studiert, du warst Sporthochschule Köln, Auslandssemester, mach doch was Vernünftiges, warum machst du jetzt das? Und wie wollt ihr damit 3 Leute bezahlen? Jetzt sind wir halt mittlerweile 9 Leute,
Ja, krass.
was jetzt ja immer noch eine kleine Firma ist, was aber total geil ist, wenn du dir so nach und nach ein Team zusammenstellen kannst, alle mit der gleichen Idee, und du das Gefühl hast, du schaffst hier irgendwas gemeinsam.
Ja.
Das ist schon ein geiles Gefühl, manchmal ein bisschen beängstigend, weil du natürlich auch Verantwortung trägst. Und wenn du jetzt auf einmal Mist machst und du verkaufst keine Socken mehr, dann hängen da natürlich auch ein paar Leute dran, die sich
Ja,
auf dich verlassen haben.
stimmt.
Aber grundsätzlich, ja, so ein bisschen Trotz oder so ein bisschen, ja, den paar Kritikern haben wir es auch gezeigt, spielt da natürlich auch mit.
Ja, man merkt auch diesen Spieltrieb, der da immer noch dahinter steckt. Ich meine, ihr experimentiert ja auch Headbands und diese, ich habe schon gesagt, die Lightweight Caps. So also einfach mal, was könnte man noch Alternatives mitmachen? Was ich auch cool finde, weil es irgendwie immer noch diesen, naja, wir haben ja noch nicht aufgehört, ne? Wir haben ja nicht sich eine Socke gemacht und setzen das hin und verkaufen die Socke, sondern wir wollen ja gucken, dass noch irgendwo hier und links, rechts, links was funktioniert. Und ihr zieht es auch selber beim Sport an. Ich meine, ich glaube, ihr seid alle relativ sportlich unterwegs. Das merkt man halt komplett in dieser Marke, in euch. Das ist schon geil. Ja, das finde ich richtig gut.
Ja, 100%. Ich glaube, anders wird es auch nicht gehen. Aber das ist halt dieses, was ich schon mal gesagt habe, wir finden das Produkt halt geil.
Ja.
Für uns ist das Produkt halt nicht Mittel zum Zweck. Also wir kommen halt nicht aus der Schiene so, wie können wir jetzt möglichst viel Geld verdienen? Welches Produkt bietet sich dafür an? Sondern wir kommen halt aus der Ecke, wir finden das Produkt geil und jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen können.
Und es funktioniert. Es funktioniert. So viele Leute, Freunde. Was kann man denn noch von den Silence erwarten? Was ist so, gibt es eine Vision? Gibt es einen Blick nach vorne, wo man sagt, jo, da würde man gerne noch ein bisschen was machen?
Also rein produkttechnisch wollen wir halt der Sockenspezialist sein und
Ja.
bleiben, mit einem Zweitfokus auf Accessories und Essentials. Also du wirst in den nächsten Jahren ziemlich sicher keine Laufhose, ziemlich sicher kein Laufshirt oder so, Laufjacke von uns sehen. Das können andere besser und das sollen andere machen. Ich war mal kurz davor, ein Radtrikot zu machen. Wir haben eigentlich auch ein fertiges Radtrikot und Radhose, aber irgendwie passt es dann nicht zur Strategie.
Du hast, glaube ich,
Und
eins
dieses,
getragen. Ich weiß gar nicht, wo das war. In Rot? Hast du das in
naja,
Rot?
wobei das war so ein bisschen,
Eine
ich
Kollabo.
dachte eigentlich, ich hätte es gut kommuniziert, aber war es nicht. Das ist
Ja.
von Castelli, das ist ein Sponsor von mir.
Ah ja.
Und die haben dann ein Custom-Trikot für mich gemacht, was an mein Lieblingssockendesign angelehnt war.
Naja, okay,
Deswegen
so
wirkt es immer so ein bisschen so, als wäre das ein
ja,
Silence-Trikot.
vermutlich.
Das war aber eher, das ist ein Castelli X Alex Siegmund, wenn du so möchtest,
Ah
oder
ja.
Sockensigi. Castelli X Sockensigi-Trikot. Also da hat in Silence eigentlich
Ach so, es
nichts mit
stand
zu
nur der Name
tun.
am Ende drauf. Okay.
Ja, genau. Also ich habe dann meine Sponsoren drauf gedrückt und in Silence. Naja, und so Essentials, das kann halt alles sein, was du neben einem Laufshirt und einer Laufhose noch so trägst. Also jetzt, wir haben eine Lifestyle Cap und eine Running Cap, wir haben Headbands, und wir haben für 2025 24 kommt jetzt, ne? Ja,
24 kommt, ja.
2024. Wir haben diese Woche, letzte Woche hatten wir schon mal über die Sockenkollektion 2025 geguckt,
kommt immer,
deswegen war ich
ey,
gerade
das
in dem
stimmt,
Jahr.
da kommt man immer komplett
Das ja mit diesen
durcheinander.
Vorlaufzeiten,
Ey,
das
ist
ist wirklich
schrecklich.
brutal. Es ist gerade Weihnachtsgeschäft 23 und du bist im Kopf schon im
Ist
Frühjahr
so.
25.
Ist so. Und dann erzählst du Leuten, ja, nächste Saison kommt dann das und das. Was? Ach so, nee, warte, in einem Jahr erst in der Saison. Okay,
Ja,
stimmt.
das ist echt krass. Das mussten wir auch erstmal lernen. Am Anfang war es ja echt viel spontan. Mittlerweile kommen wir da mehr so rein in die gewohnten und marktüblichen Zyklen. Ja, aber in diesem, also Sockenbereich ist noch lange nicht auserzählt. Also wir haben jetzt gerade vor 4 oder 5 Wochen oder so unsere Lifestyle-Socken
Ey, die
rausgebracht,
sind
also mit
voll
so
gut,
einem
haben mir sehr gefallen.
Baumwoll-Seide-Mix. Es gibt durchaus noch ein paar Arten von Socken, die wir auf dem Schirm haben, die wir gerne machen möchten. Wir wollen jede einzelne Socke irgendwie noch verbessern und optimieren. Also auch das ist ja, wenn ich jetzt gesagt habe, dieses erste Paar Socken, die jetzigen Ultralight, die haben wir seitdem bestimmt 5 oder 6 Mal irgendwie angepasst. Das wirst du wahrscheinlich gar nicht so merken von Mal zu Mal. Aber wenn ich dir jetzt das allererste Modell in die Hand drücken würde und das, wie es jetzt ist, da liegt schon noch mal eine Welt dazwischen. Also es ist halt so ein bestehende Produkte weiterhin verbessern, neue Produkte mit dazu bringen und dann in diesem Essentials-Bereich haben wir echt noch ein bisschen was vor.
Ach, cool.
Und da freue ich mich, wenn das so Stück für Stück dann auf den Markt kommt.
Der Spieltrieb der Spieltrieb treibt das Ganze weiter nach vorne. Das finde ich cool, finde ich sehr geil.
Und auch da ist es ja so geil, weil du, also ich mache halt diese Sportarten, die wir bedienen. Jetzt vielleicht mal abgesehen von High Rocks, wo man die Socken natürlich auch zutragen kann. Ähm,
Aber richtig
aber
gut
wenn,
tragen
wenn man
kann.
jetzt mal, wenn man jetzt einmal Radfahren, Laufen nimmt, ist es halt ganz häufig so, dass ich denke, boah, irgendwie das und das könnte man ja jetzt auch mal machen. Oder da hätte ich jetzt auch mal Bock drauf. Und dann guckt man halt, ob man es irgendwie selber hinbekommt, ob es dafür geeignete Produzenten gibt. Und dann geht halt dieser ganze Prozess von vorne los. Welche Materialien, was sollen die können? Ist da überhaupt ein Need? Was für ein Preispunkt müsste man da haben, wenn man jetzt mal Produktionskosten und so weiter annimmt? Also jedes Projekt, weil jedes Produkt für sich ist halt irgendwie wieder so eine kleine Reise. Das ist immer ganz, ganz spannend.
Sehr geil. Sehr, sehr cool. Ja, finde ich gut. Finde ich richtig, richtig gut. Also mit diesem Blick auch weiter nach vorne zu gehen und sich sagen, so, wir haben jetzt ja unser Produkt, lass es einfach weiterverkaufen. Ich glaube, dann würde das, ich weiß gar nicht, ob es dann überhaupt funktionieren würde, aber das machen die Firmen ja grundsätzlich. Du hast ein Produkt, auch dann fällt dir wieder was auf. Hier könnte ich noch was verbessern, das könnte ich noch erweitern oder hier kann ich noch reingehen. Das ist schon geil. Aber was erwartet uns bei Alex? Was hast du noch? Hast noch mal das Ziel, nach Hawaii zu fliegen und da noch mal was zu machen?
Ja, gute Frage. Also ich hatte eigentlich ganz klar gesagt nein.
Ja,
Das
so hatte ich
Thema
das
ist
nämlich
irgendwie
gelesen, deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, so das war dein letztes, aber ich dachte mir, na, da ist, glaube ich, so alles noch nicht auserzählt.
also wie gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall mal keine Langdistanz.
Genau.
Ich hatte einmal, also die Entscheidung war eigentlich klar. Und dann hatte ich doch noch mal einmal gezuckt, weil dieser Ironman Hawaii wurde jetzt angepasst. Das hatte ich vorhin ja auch schon angesprochen. Also es ist jetzt dieses Jahr waren nur die Frauen da, nächstes Jahr nur die Männer, dann wieder Frauen, dann Männer. Und ich hatte einmal kurz gezuckt, ob ich vielleicht doch nächstes Jahr noch mal Hawaii machen sollte. Also du musst dich ja erst qualifizieren. Das
Qualifizieren.
heißt, du machst ein Ironman gebrandetes Rennen und musst da in den Top, ja, meistens 2 bis 3 in deiner Altersklasse sein, um dann so einen Spot zu bekommen. Und einmal habe ich kurz gezuckt, weil es ja jetzt noch, also es gäbe ja jetzt die Chance und dann ja auch erst wieder 2026,
Okay.
weil dann ja ein Jahr wieder nur die
Ja,
Frauen
ja.
sind. Die Alternative wäre dann Ironman Nizza, aber das reizt mich halt gar nicht.
Das ist so krass, dass viele das sagen. Das reizt die nicht, deswegen machen sie es gerade aktuell nicht.
Also viele, die da waren, haben auch gesagt, es hatte schon seinen Charme. Aber für mich ist halt Hawaii ist Hawaii. Das ist halt irgendwie, es ist noch mal was anderes, abgesehen davon Nizza. Ich bin halt viel zu schwer für die Berge. Aber
Zu
so, deswegen
schwer.
hatte ich noch mal einmal gezuckt, weil jetzt zu sagen, ich mache dann in 3 Jahren Hawaii, also abzusehen, was in 3 Jahren ist, also kommt ja vielleicht noch mal so ein Family-Thema.
Ja, klar.
Und wenn dann erstmal Wenn dann erstmal noch irgendwie so ein Kind da
Wenn
rumlaufen
die Kinder
sollte,
erstmal im Haus sind, dann ist der Rest vorbei.
dann kann ich es mir ja gar nicht mehr vorstellen. Und dann wäre ja theoretisch echt nur noch wieder die Möglichkeit, wenn die Kids oder das Kind oder wie auch immer, groß sind.
Ja.
Aber ich kann mir auch eigentlich nicht vorstellen, mit 45 da noch auf Hawaii rumzutouren. Also
Kannst du dir nicht vorstellen?
irgendwann ist auch mal, irgendwann ist auch
Irgendwas.
mal
Aber dann
Schluss.
ist die
Also
Qualifikation
ich
vielleicht
habe,
einfacher.
ja, wobei, aber du musst ja auch dann echt immer noch viel trainieren und so.
Ja, das stimmt.
Muss man mal gucken. Aber ich hatte jetzt halt das Gefühl, wahrscheinlich könnte ich jetzt noch mal ein Jahr echt Gas geben und vielleicht könnte ich sogar auch noch mal ein bisschen besser werden. Deswegen hatte ich dann doch wieder gezuckt, aber ich glaube, ich tue mir keinen Gefallen damit, wenn ich das jetzt mache. Das war jetzt in den letzten Jahren schon teilweise echt hart an der Grenze, so vom Gesamtpensum.
Ja.
Von daher ist, glaube ich, Hawaii erstmal zumindest als Sportler
Ah
abgehakt.
ja, gut, ich sag mal, mit den Zeilen ist es vermutlich auch die Möglichkeit, einfach je nachdem, was du für Athleten halt am Start hast, doch mal noch hinzukommen und dann anderweitig zu
Aber
supporten, ne?
es ist halt echt immer Aufwand, ne?
Ja,
Ich
klar.
hatte dieses Jahr auch überlegt. Du sitzt ja kumuliert 3 Tage im Flugzeug, also hin und zurück. Und du bist einfach echt wenn man startet, sagt man immer so roundabout 5.000 € musst du schon mitbringen, mit Startplatz und allem drum und dran. Wenn man jetzt nur zum Zugucken und Supporten hinfliegt, bist du
Wow.
vielleicht, wenn du da eine Woche oder 10 Tage bist, vielleicht kommst du da mit 3.500 € hin. Aber wir sind schon sehr, sehr, sehr vorsichtig
Ja, klar.
wirtschaftlich.
Hey, natürlich.
Wir machen immer unsere Galerien von da, also Fotogalerien, und machen dann die Shootings mit unseren Profiathleten, die wir unterstützen. Aber das können unsere Fotografen, die wir da am Start haben, das kriegen die auch ohne mich hin. Und ich würde, also es wäre so ein bisschen, da steht Aufwand und Ertrag einfach
Ja, das
nicht im
stimmt.
Verhältnis.
Aber es zeichnet dich
Was
aus.
ich, naja, was ich nächstes Jahr auf jeden Fall machen will, ist Ironman Nizza. Das ist ja deutlich unkomplizierter, da hinzukommen. Entweder fährst du runter oder setzt dich halt einmal in Flieger.
Ja.
Ist dann auch für die Firma nicht so die krasse Belastung. Und dann hätte ich das Gefühl, ich weiß halt, wie es vor Ort ist und kann mich ja ganz anders reinversetzen, was man da die nächsten Jahre marketingmäßig mit machen kann. Hawaii wird sich jetzt nicht mehr so verändern. Also ich war da einmal als Betreuer-Fan und dann war ich einmal als Athlet da. Ich weiß, wie es da aussieht, was man theoretisch auf die Beine stellen könnte. Ich glaube, ja, Nizza würde ich mir schon noch mal gerne angucken, so aus der Brille.
Ja, aus der anderen
Aber jetzt einfach
Perspektive.
nur egoistisch nach Hawaii zu fliegen, um sich da im grauen Oktober die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen und irgendwie unter dem Vorwand, ja, ich helfe hier unseren Fotografen, das ist, glaube ich, ein bisschen, weiß ich
Nee,
nicht.
das
Vielleicht,
passt,
wenn das
glaube ich.
ja sehr gut läuft, dann kann man vielleicht drüber nachdenken, aber sonst nicht.
Ja, aber ich habe auch immer schon mal überlegt, sich das einfach zu geben. Ich meine, ich werde es nie als Athlet dahin schaffen, weil ich eh auch, ich persönlich nicht so wirklich Bock auf Triathlon, außer es wird irgendwann mal ein High Rocks dort stattfinden und da ist irgendeine Championship oder sowas am Start. Sowas würde mich dann eher interessieren, aber man sieht ja immer wieder ein bisschen was von draußen. Ja, nee, aber das war jetzt nochmal so ein Ding, wenn man schon einmal da war und weiß, wie es dort ist, ob da immer nochmal Bock drauf ist. Klar, Bock wird immer sein, aber die Frage ist immer, mit welchem Aufwand das zusammensteht.
Ja, und also ich habe schon das Gefühl, so eine kleine offene Rechnung noch zu haben. Also
Ja.
das Rennen war okay, aber jetzt auch nicht sehr gut, glaube ich. Ich habe vor allem vieles gelernt, was man anders machen könnte.
Oh gut, das umzusetzen.
Also wie man mit der Hitze umgeht. Also eigentlich spricht das halt sehr dafür, dass man es nochmal macht. Die Frage ist halt, ob man nochmal so fit dahin kommt. Und wenn man weniger fit ist und man hat irgendwie ein bisschen bessere Verpflegung oder so. Am Ende kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus.
Ja.
Deswegen, ja, sehe ich gerade noch nicht so richtig den Punkt, warum man das nochmal machen
Aber
sollte.
du bist dein größter sportlicher Erfolg bisher, das war in Frankfurt, glaube ich, gewesen. Frankfurt oder Rot?
Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage. Also theoretisch bin ich
Platzierung.
in Frankfurt Europameister in meiner Altersklasse geworden.
Ja, ey.
Es ist aber immer so, es gibt ja bei den Amateuren. Also es gibt dann halt das eine Rennen, was eine Europameisterschaft ist. Das heißt ja aber nicht, dass da immer die besten Athleten in Europa unterwegs sind. Das ist so ein bisschen anders als bei den Profis. Bei den Profis, die sagen halt, die gucken sich halt am Anfang des Jahres den Kalender an und sagen, da ist die Weltmeisterschaft, da ist die Europameisterschaft, da ist das, da ist das. Bei den Amateuren ist es ja schon eher so ein bisschen Destination getrieben.
Ja,
Und
stimmt.
in dem Jahr würde ich schon sagen, dass das Feld in Rot, das war dann eine Woche danach, dass das besser war. Das ist halt dann nur keine Ironman-Europameisterschaft gewesen. Also ich glaube, das beste Rennen, was ich je gemacht habe, war zum Beispiel in Rot.
Okay.
Das schnellste Rennen war in Hamburg. Die Strecke ist aber auch einfach flach und schnell. Das
Ja.
war, würde ich sagen, eher das schlechteste Rennen, was ich je gemacht habe, aber mit der besten Zeit.
Okay.
Europameister bin ich dann in Frankfurt geworden. Hawaii ist halt Mythos. Also irgendwie
Ja.
hat jedes Rennen hat so seine eigene Geschichte. Aber ja, es ist schwer jetzt zu sagen, was irgendwie das Erfolgreichste oder so
Ja,
war.
okay, unter den Betrachtungen, dass das halt alles auch unterschiedlich ist. Ja, klar, mit dem Umfeld, das Feld, klimatische Bedingungen und so weiter und so fort, hat alles so sein Geiles. Ja, aber ich sag mal, von der Platzierung zumindest war es dann in dem Fall Frankfurt.
Ja.
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 Ja. Alex, ich danke dir dafür, für deine Zeit, für deinen Einblick in dein sportliches Leben, für die Einblicke in den Silence, was mich schon seit Ewigkeiten immer interessiert. Und ich ist für mich ein kleines,
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Highlight hier. Ja, danke.
Hat
Ja.
großen Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen, vielen Dank. Also, dann wir sehen, hören und ja. Fühlen, würde ich im Sinne der Socke sagen, voneinander, aber das ist ja nicht persönlich.
Ich hoffe, wir sehen uns vor allem dann zeitnah mal. Vielleicht treibt es dich ja mal hier oben in den Norden.
Ey, definitiv, Alex, ey, das habe ich mir auch
Und wie
fest
gesagt,
vorgenommen.
Triathlon und Eventszene im Osten ist echt ganz geil. Ich war letztes Jahr in Moritzburg.
Ja. Oh,
Das fand
stimmt,
ich
das
auch
habe
schon
ich
echt ganz
gesehen.
geil. Von daher, ich hoffe, dass man sich mal über den Weg läuft.
Ja, definitiv. Ich habe auch schon zu Lara gesagt, weil die auch immer auf den Events und Messen unterwegs ist. Irgendwann sehen wir uns definitiv.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall.
Also, Alex, vielen Dank und bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Da geschrieben, einen Langdistanz-Triathlon. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Eine Langdistanz? Einen Langdistanz-Triathlon? Ich kann auch alles sagen.
Einen
Einen.
Triathlon.
Gottes Willen. Muss mein Hirn hin. Okay, ich fange mal an. Versuch's, wenn ich es verkacke, das Intro, dann mach ich es einfach nochmal neu. Aber ja.